Guten Morgen, frohes neues Jahr an alle. Ich möchte erstmal sagen, Dirk hat mir im Prinzip alles vorweggenommen. Muss wohl der Heilige Geist gewesen sein, der das alles so gefügt hat, weil im Prinzip wollte ich genau das Gleiche sagen wie Dirk, nur mit anderen Worten und anderen Bibelstellen. Aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Botschaft, abgesehen davon, dass sie natürlich naturgemäß ermutigend ist. Ist es vielleicht wirklich was, was zu unseren Herzen jetzt am Anfang des Jahres sprechen soll. Wer ist der Vater und mit welcher Liebe schaut er auf uns und begleitet uns. Wie gesagt, es ist ein neues Jahr. Wir haben alle, vermute ich mal, auf das Jahr zurückgeschaut, das Vergangene, und uns überlegt, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Wir werden auch mit unterschiedlichen Gefühlen aufs neue Jahr alle schauen, haben vielleicht bestimmte Hoffnungen, was sich verändert oder was wir uns wünschen, oder haben Sorgen und machen uns vielleicht bedenkliche Gedanken über was wohl kommen mag. Vielleicht haben wir uns auch gute Vorsätze gemacht, wie so jedes Jahr. Die vielleicht ein bisschen schneller sind, haben sie schon bis jetzt schon wieder aufgegeben. Die vom Naturell ein bisschen geduldiger mit sich selbst sind, halten vielleicht noch ein paar Wochen durch. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert oder das Herrnmahl und auch ein wunderschönes Lied gesungen über die Verherrlichung des Namens Gottes. Und das, was wir ja feiern mit der Auferstehung oder der Kreuzigung und folgender Auferstehung Jesu, ist eine wunderbar gute Nachricht. Dass Gott uns eine wirklich absolut gute Nachricht, wo nichts Schlechtes mehr drin steckt, die hundertprozentig gut ist. Nämlich, dass wir erlöst sind. Dass wir erlöst sind von allem Druck, uns selbst irgendwie gefallen zu müssen, uns selbst irgendwie aus unseren eigenen Kräften verändern zu müssen. Das ist das Münchhausen-Syndrom, dass wir Menschen, die Menschheit seit dem Sündenfall beschäftigt und exerziert, nämlich besser werden zu wollen, sich zu perfektionieren. Wir brauchen das nicht mehr. Wir können es auch nicht. Es ist eine fleischliche Übung, dass der Mensch glaubt, er könnte sich selber verändern, er könnte sich selber verbessern. Gott hat uns diese Last von den Schultern genommen, er hat uns eine neue Last gegeben, eine Last, die leicht ist. Indem er uns erlöst hat von der alten, sündigen Natur und uns eine neue, göttliche Natur geschenkt hat, die wir haben als Kinder Gottes. Ich komme gleich nochmal darauf, ich lese dann gleich auch noch was aus der Bibel dazu vor. Aber das Wesentliche ist, was ich sagen möchte, wir sind kein Münchhausen mehr, sondern wir sind geliebte Kinder Gottes. Die gute Nachricht ist, dass auch wenn wir uns nicht so fühlen, wir es trotzdem sind. Dass auch wenn wir immer noch sündigen, wir in Gottes Augen keine Sünder mehr sind, sondern dass er uns durch das Blut Jesu, was wir gerade gefeiert haben, was Jesus für uns vergossen hat, dass er uns als die Gerechtigkeit Gottes in Christus sieht. Er sieht uns nur noch in Christus und er sieht uns als seine Gerechtigkeit. Ich möchte einfach mal, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen meditativ, und das Wort Meditation ist manchmal in christlichen Kreisen ein bisschen schlecht angeschrieben, weil wir dann gleich an Esoterik und alles Mögliche denken. Aber die Bibel sagt, besonders zum Beispiel, wenn wir Psalm 119 lesen, ist ja 119, wo der Psalmist immer wieder sagt, er will über das Wort Gottes nachsinnen. Das Wort Gottes ist Tag und Nacht in seinem Kopf und er hat keine andere Sehnsucht mehr als das Wort Gottes. Also wir dürfen über das Wort Gottes nachsinnen, wir dürfen darüber meditieren. Ich wollte eigentlich einen kleinen YouTube-Film zeigen, der wirklich zum Ausdruck bringt die Größe und die Herrlichkeit Gottes und viele, viele Attribute, die Gott hat und die auch für uns wichtig sind, wie wir Gott verstehen, der Leben im Alltag zeigen. Aber ich habe das nicht mehr hingekriegt, den zu konvertieren. Deswegen möchte ich einfach eine etwas längere Liste mit Attributen unseres himmlischen Vaters einfach vorlesen. Vielleicht wirkt es ein bisschen meditativ, aber macht einfach mal mit. Und dann kommen wir nochmal zu einer kurzen Bibellese zurück. Vater. Der Vater ist ein treuer Vater, der nichts Falsches tut. Dein Vater im Himmel ist ein Gott, der vergibt. Dein Vater im Himmel ist die Burg des Heils. Der Vater ist eine herrliche Krone. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist der Herr im Himmel. Er ist eine Zuflucht für sein Volk. Er ist eine Zuflucht für Bedürftige in der Not. Er ist eine Zuflucht für Unterdrückte. Er ist eine Zuflucht für die Armen. Er ist ein Heiligtum. Er ist ein Schatten vor der Hitze. Er ist ein Schutz vor dem Sturm. Er ist eine Quelle der Kraft. Er ist eine Feste in Zeiten der Not. Er ist eine immer gegenwärtige Hilfe in Not. Er ist der Architekt und Baumeister. Er ist der Schöpfer der ganzen Welt. Er ist der Fürst über das Heer des Herrn. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Beschützer der Witwen. Er ist der ewige König. Er ist der Vater. Er ist der Vater allen Trostes. Er ist der Vater unserer Seelen. Er ist der Vater der Weisen. Er ist Gott. Er ist Gott der Allmächtige, Zebaot. Er ist Gott der Allmächtige, El Shaddai. Er ist Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist Gott der Allerhöchste. Er ist Gott, mein Schöpfer, unser Schöpfer, der jeden von uns persönlich geschaffen hat. Er ist Gott, mein Fels. Er ist Gott, mein Erlöser. Er ist Gott, meine Burg. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott Israels. Er ist der Gott allen Trostes. Er ist der Gott aller Menschen. Er ist der Gott aller Herrlichkeit. Er ist der Gott der Götter. Er ist der Gott der Gnade. Er ist der Gott der Hoffnung. Er ist der Gott der Liebe und des Friedens. Er ist der Gott der Vergeltung. Er ist der Gott allen Lebens. Er ist der Gott der Wahrheit. Er ist Gott unser Vater. Er ist Gott unsere Stärke. Er ist Gott über alle Königreiche der Erde. Er ist der Gott, der uns rächt. Er ist Gott, der Kraft und Mut gibt. Er ist ein großer und furchtbarer Gott. Er ist ein großer und mächtiger Gott. Er ist groß, mächtig und zu fürchten. Er ist der Gott, der unsere Übertretungen vergibt. Und er ist der Vater, der dich tröstet. Er ist der Vater, der die Herzen aller Menschen lenkt und der Christus von den Toten auferweckt hat. Er ist der Vater, der seine Gedanken den Menschen offenbart. Er ist der Helfer der Weisen. Er ist ein Vater, der unendlich mehr tun kann, als wir bitten oder verstehen. Er ist der Vater, der euch bewahren kann vor dem Straucheln. Er ist der Vater, der die Lebenden und die Toten richtet. Er ist der heilige Vater. Er ist der Heilige. Er ist der Heilige unter euch. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist der Ich Bin, der ich bin. Oder in einer anderen Übersetzung, der Ich werde sein, der ich sein werde. Er ist der Richter der ganzen Welt. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König des Himmels. Er ist der lebendige und wahre Gott. Er ist Herr, Adonai. Er ist der allmächtige Herr. Er ist Herr, Gott, du Allmächtiger. Er ist der Herr der Friede. Er ist Herr, Jahwe. Er ist Herr, du Höchster. Er ist der Herr, mein Banner. Er ist der Herr, mein Fels. Er ist der Herr der ganzen Welt. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und er ist der Herr der Könige. Er ist der Herr, unser Gott. Er ist der Herr, unser Schöpfer. Er ist der Herr, unser Schild. Er ist der Herr, der dich heilt. Er ist der Herr, der da ist. Er ist der Herr, der dich heiligt. Er ist der Herr, dein Versorger. Er ist Liebe. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Höchste. Er ist unser Fürsprecher. Er ist unser Tröster in der Not. Er ist unsere Zuversicht. Er ist unsere Hilfe. Er ist unser Helfer. Er ist unsere Burg. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unser Licht. Er ist unser Fels. Er ist unsere Festung im Unglück, unsere Burg in Zeiten der Not, unser Lied, unser starker Erlöser. Der Vater im Himmel ist meine Hilfe. Er ist einer, der zu fürchten ist. Er ist der allein weise Gott. Er allein ist unsere Zuflucht. Er ist unser Richter. Er ist der, der uns sein Gesetz gibt. Er ist unser Führer. Er ist unser Mächtiger, unser Erlöser, unsere Zuflucht und Stärke. Er ist der Vater der Gerechtigkeit. Er ist der Fels unseres Heils. Er ist der Hirte. Er ist der höchste Gott, der höchste Herr. Er ist der Allmächtige. Und er ist der barmherzige und gnädige Gott, der ewige Gott, ein verzehrendes Feuer, der erhöhte Gott, der treue Gott, der herrliche Vater, der Ruhm Israels, der Gott, der mich rettet, der Gott, der dich sieht, der große König über alle Götter, der Gerechte und Gewaltige, der lebendige Vater, die Majestät im Himmel, der mich erhält, der einzige Gott, der Töpfer, der Fels, zu dem ich fliehe. Unser Vater ist die Quelle lebendigen Wassers. Er ist unseres Herzens Kraft. Er ist der wahre Gott, der mein Gebet erhört. Er ist der Gott, der gerecht richtet und unsere Herzen und Nieren prüft. Er ist der Gott, der ein Bund der Liebe mit uns geschlossen hat und ihn hält. Er ist der, der sein Volk liebt. Unser Vater im Himmel ist unsere Ehre. Er ist unser Lobpreis. Und er allein ist unser sehr großer Lohn. Das sind alles Namen, Titel und Attribute Gottes, die alle hundertprozentig so in der Bibel sind, je nach Übersetzung. Einiges kam doppelt und dreifach vor, aber so haben die Menschen, die mit Gott gelebt haben und in sozusagen deren Zeugnisse wir in der Bibel leben, so haben sie Gott erlebt. Das ist Gott. Gott ist die allumfassende und ausschließliche Quelle von allem, nach dem sich der Mensch sehnt und was der Mensch braucht, weil Gott den Menschen so geschaffen hat, dass er in Beziehung mit ihm lebt. Und der Mensch nur in Beziehung mit Gott vollkommener Mensch sein kann. Wer diese Beziehung nicht hat, dem fehlt nicht nur Erlösung, sondern dem fehlt auch das echte, das wahre Leben. Und das bezieht sich nicht nur auf Ungläubige. Wir alle sehen uns nach so vielen x verschiedenen Sachen, die wir auf wahnsinnig viele verschiedene Weisen versuchen zu erfüllen, zu befriedigen. Und allein das Wort befriedigen, da steckt das Wort Friede drin. Etwas zu befriedigen oder zu befrieden heißt Frieden zu schaffen, Frieden hervorzubringen. Und meistens geht es um unsere Seele, die bestimmte Sachen meint, brauchen zu müssen. Die aber letztendlich, die wir auf menschliche Weise versuchen zu befriedigen, aber die nur Gott befriedigen kann. Und wenn wir einige dieser Attribute anschauen, sei es zum Beispiel Trost, sei es Gnade, sei es Hoffnung, sei es Liebe, sei es Frieden, sei es Leben, sei es Stärke. All diese Sachen, in denen Menschen in der Bibel Gott als die einzige Quelle erkannt haben, sind Sachen, die wir auch alle brauchen. jetzt ist es so, dass wir uns oft die auch wünschen, ne? So per Weihnachtsgeschenk und am Weihnachtsbaum schön verpackt, vielleicht noch mit Engelchen drauf. Und wir wünschen uns von Gott Frieden. Wir beten ehrlich darum. Und es ist ja auch richtig, dass wir um diese Sachen, die Gott uns schenken möchte und die er uns ja verheißen hat, und es sind ja auch biblische Verheißungen, dass Gott uns diese Sachen schenken möchte, wir bitten darum. Wir bitten um Frieden, wir bitten um Weisheit, wir bitten um Kraft, wir bitten um Liebe füreinander. Und doch bekommen wir sie nicht so, wie wir sie uns wünschen. Wir wünschen uns wirklich ein Weihnachtspaket und einen Weihnachtsbaum, das wir aufmachen und für alle Zeiten Frieden haben. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte uns diese Sachen schenken, aber nicht so, wie wir sie gerne hätten. Sondern Gott schenkt uns diese Sachen in der Beziehung mit ihm. Und zwar ausschließlich dort. Und das ist auch das, was Uli am Anfang vorgelesen hat. Die ersten drei Gebote von den 10 Geboten, wo Gott ganz klar macht, er möchte das alleinige und ausschließliche Zentrum der Anbetung und der menschlichen und geistlichen Suche sein. Ich bin dein Gott und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wo auch immer wir irgendwas suchen, was uns nur Gott geben kann, tun wir Götzendienst. Sei es, dass wir glauben Dirk hat recht, wenn er sagt, dass Gott nichts dagegen hat, dass wir Anteil nehmen an einem normalen Leben, dass wir keine Ahnung, ein wirtschaftliches Leben leben, dass wir ein Haus bauen, dass wir ein Auto haben, dass wir einen guten Job haben. Daran, Gott hat damit kein Problem. Darum geht es auch nicht. Es geht nur darum, dass wir eben alles, nachdem wir suchen, nur in Gott finden können und nur dort suchen sollen. Und diese ganzen Erfahrungen, die Menschen hier gemacht haben, wie sie Gott erlebt haben, als einen großen und mächtigen Gott, als einen starken Erlöser, als die Hilfe, als der, der sie erhält, als der einzige Gott, als der Töpfer, als den großen Lohn des Gläubigen, sprechen die genau diese Sprache, dass sie erkannt haben, dass allein Gott all diese Bedürfnisse erfüllen kann. Und es ist wirklich was, es gibt ja auch noch, das möchte ich jetzt gleich erstmal vorlesen, in Galater diesen Vers, der ist uns auch alle ausreichend bekannt, von den Früchten des Geistes. Na, habe ich sie jetzt? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist Galater 5, Vers 22. Und das sind einige Beispiele von den Attributen Gottes, was Gott darstellt und als die Quelle dessen, nach dem sich jeder Mensch sehnt und die auch für die Gemeinde notwendig sind. Liebe, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Selbstdisziplin. Und warum sind das Früchte des Geistes? Weil sie das Fleisch nicht bewirken kann. Wir können uns noch so sehr anstrengen. Wir können noch so sehr versuchen, ein gutes christliches Leben zu leben und all diese göttlichen Eigenschaften, all diese Charaktereigenschaften vielleicht auch versuchen hervorzubringen, aber wir werden es aus dem Fleisch, aus eigener Kraft heraus nie schaffen. Es geht nur durch den Heiligen Geist, der uns erfüllt, unser Herz verändert und das ist nur möglich durch eine konstante Beziehung mit Gott, mit Jesus. Wir werden diese Früchte des Geistes und diese Geschenke, diese geistlichen Geschenke, die Gott uns machen möchte. Und er hat sie schon bezahlt. Er hat uns durch das, was er am Kreuz getan hat, hat er uns jeden himmlischen Segen, jeden Segen, den die Himmelswelt zur Verfügung hat, hat er uns erkauft. In Christus Jesus, sagt Paulus woanders, sind wir gesegnet mit allem Segen der Himmelswelt. Die Frage ist nur, warum erfahren wir das nicht so im Alltag? Und das lässt sich nur dadurch erfahren, dass wir einfach eine intensivere Beziehung mit Gott, mit Jesus brauchen. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie, das ist nicht die gute Nachricht des Evangeliums, dass wir uns wegen irgendwas schlecht fühlen müssen oder uns selbst Schuldgefühle machen müssen, dass wir da und da versagt haben und da nicht genug gebetet haben und da nicht genug mit Jesus gegangen sind oder nicht genug gefragt haben. Es geht nicht im Neuen Testament, eigentlich in der ganzen Bibel, aber besonders natürlich ist es wirklich das Evangelium, das sagt, hört auf mit den Schuldgefühlen, weil sie sind abgetan. Und das sagt auch selbst, ich weiß nicht, Paulus in einem anderen, ich weiß nicht mehr genau wo, aber es heißt, selbst wenn euer Gewissen euch verklagt, dürft ihr das Gewissen zurechtweisen. Denn Christus hat alles bezahlt. Und in dieser konstanten Beziehung mit Jesus, indem wir natürlich durch sein Wort und durch Gebetszeiten und durch Gemeinschaft einfach Gott immer besser kennenlernen und immer mehr Zeit mit ihm verbringen und immer enger und intimer mit Jesus werden, desto mehr hat er Chancen, unser Herz und unseren Charakter zu verändern, dass sein Geist diese Früchte hervorbringen kann. Und dass wir immer mehr auch den Frieden und die Freude und die Sanftmut und die Langmut und die Geduld und all diese Attribute, die ich vorgelesen habe, werden wir die erleben können. Aber Gott gibt sie uns nicht als Geschenk, dass wir damit machen können, was wir wollen und es für was auch immer verwenden können, sondern diese Sachen können wir nur in der Beziehung mit Jesus erleben. Wir werden nur Frieden erleben können in einer gelebten, intensiven Beziehung mit Jesus. Wir werden nur Sanftmut und Geduld erleben können in einer Beziehung mit Jesus. So waren auch wir, das ist jetzt Kapitel davor, Galater 4, so waren auch wir, als wir unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und dieser Vater, das ist jetzt auch wieder aus verschiedenen Bibelstellen zusammengeschnitten, sage ich jetzt mal. Aber es ist ein wunderschöner Liebesbrief des Vaters an seine geliebten Kinder. Und den möchte ich zum Abschluss noch vorlesen. Liebesbrief des Vaters. Liebes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, dass, wer die Bibelstellen haben will, kann sie hinterher haben, aber ist alles in der Bibel. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Du bist mein Kind. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben wirst. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Ich frage dich nun, Willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe, dein Vater, der allmächtige Gott. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir die Sohnschaft annehmen dürfen, dass wir die gute Nachricht annehmen dürfen, dass du alles für uns getan hast und dass du uns eine lebendige Beziehung mit dir anbieten möchtest, dass du die ausschließliche Quelle all unserer Verlangen und all unserer Sehnsüchte und all unserer Nöte oder der Stillung dessen wirklich sein möchtest und dass du es versprichst, auch zu sein, dass wir komplett unser Vertrauen und unser Suchen auf dich ausrichten dürfen. Und dass du sagst, wenn wir dein Reich zuerst suchen, dass du alles für alles Praktische auch sorgen wirst, was das Leben mit sich bringt. Wir preisen deinen Namen, wir erheben dich und wir bitten dich, dass du uns mehr und mehr von deiner Liebe offenbarst, dass du uns mehr und mehr ermöglichst und uns hilfst, eine lebendige Beziehung mit dir zu leben, die uns verändert und uns mehr wirklich in dein Bild verwandelt. Amen.